Nun wollen wir miteinander in die Karwoche eintreten und wir versammeln uns heute Morgen in der Gegenwart Jesu, der uns auf seine Wunden hinweisen will und zu uns reden will. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir singen nun miteinander, O drückten Jesu Todesminen, 419, die ersten drei Verse. Beten. Herr Jesus Christus, du stehst vor uns mit einer Dornenkrone, leidend und sterbend, und wir verstehen so wenig davon. Und wir können das nicht begreifen, weil wir so oberflächlich sind, und wir bringen das heute Morgen zu dir, weil uns oft nur beschäftigt, wie wir ein äußeres glückliches Leben führen können. Und wir leiden nicht unter der Trennung von dir, unter der Last der Sünde, unter dem Vergeblichen unseres Tuns und Arbeitens. Und darum öffne uns heute die Augen, dass wir wieder neu entdecken, was du uns schenkst, wie du jetzt uns deinen Frieden schenken willst, wie du jetzt Schuld auslöscht, wie du uns jetzt in die Nähe Gottes versetzt, wie du unser ganzes Leben umwandelst vor dir her. Darum rede zu uns, Herr, in diesem Gottesdienst, dass wir dein Leiden und Sterben verstehen im Glauben. Und dass wir mit unserem ganzen Leben dir Frucht bringen können. Wir wollen dir in der Stille jetzt auch all das bringen, was uns sonst noch bewegt. Danke, dass du Gebet erhörst. Amen. Jesaja 54, Vers 7 bis 10. Sie mitlesen, Seite 693 im Alten Testament, in der Passionserzählung vom Sterben Jesu, wird der Zorn Gottes sichtbar. Das wissen viele Christen nicht mehr, was das ist. Sie können die Gnade Gottes nur verstehen, wenn sie um den Ernst des Zorngerichts Gottes wissen. So spricht Gott: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger, das heißt mit unbegrenzter Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Das sind die großen Erschütterungen unserer Weltgeschichte. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und wollen wir miteinander singen, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Wenn Sie die roten Hefte zur Hand nehmen, sind überall die roten Hefte. Nummer 29, das Lied von Fritz von Bodelschwingen, der Sohn des Gründers der Anstalten von Bethel, hat uns dieses Lied geschenkt. Thank you. Matthäus 27, Vers 46. Wir haben verschiedene Predigten jetzt in dieser Passionszeit über die Worte Jesu am Kreuz. Und um die neunte Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Herr, das ist das tiefste Geheimnis deines Leidens. Gib uns deinen Heiligen Geist zum Verstehen, zum Reden. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in unseren Tagen ist es erstaunlich, wie häufig Menschen auf das Leiden Jesu Bezug nehmen. Menschen, wo man es gar nicht denken würde. Und das kommt davon her, dass in unserer Welt viel gelitten wird. Unser 20. Jahrhundert ist gar nicht anders als die grausamen Zeiten, die zurückliegen. Man könnte sagen, man muss sich freuen, wenn doch wenigstens Menschen über dem Schweren, das sie durchmachen, erkennen, dass Jesus ihnen ein Stück Ermutigung gibt. Und so wird heute immer wieder zur Gestalt des Kreuzes Jesu gegriffen. Und dann wird gesprochen von den vielen Kreuzen Jesu, die es gibt. In den Revolutionsgebieten, im politischen Kampf unserer Tage, ist das nicht alles das Kreuz Jesu? Man kann dann immer wieder hören, dass genau dieser Satz Jesu am Kreuz diese Menschen anzieht. Das sei so menschlich geredet. Sieh her, auch Jesus war gescheitert. Und er gehört mit in die Reihe derer, die in ihren hohen Idealen gescheitert waren, ans Kreuz genagelt, so wie man einen Guerillaführer heute an die Wand stellt. Ist das nicht das Gleiche? Ist das nicht das, was Jesus gebracht hat? Und dann kann man viel hören, wenn sie nur ein wenig ihre Ohren aufmachen. Auch Jesus hat gezweifelt, da am Kreuz. Und die vielen Zweifler, wieder darf ich es Ihnen sagen, es ist niemand in unserer Kirche, der noch nicht gezweifelt hat. Und die vielen Zweifler fühlen Jesus als ihren Mann. Er hat doch auch gezweifelt. Und dort am Kreuz, ohne Hoffnung, er steht doch für all die Hoffnungslosen in unserer Welt. Wenn man so die Leidensgeschichte Jesu auslegt, bleibt kein Trost des Evangeliums mehr übrig. Vielleicht rückt dann Jesus sehr nahe zu den Leidenden unserer Tage hin, aber sagen Sie mir doch, was ist denn daran tröstlich? Wenn auch Jesus gezweifelt hat, dann ist ja der Glaube nicht der, der die Welt überwindet. Wenn Jesus ohne Hoffnung war, wer kann dann noch hoffen? Und wenn Jesus gescheitert ist, dann gibt es keine Rettung und keine Erlösung. Aber wir haben das Evangelium. Und das Evangelium will uns gerade in der Passionsgestalt Jesu den Sieg Jesu verkünden, den Triumph Jesu. Wir haben das Kreuz zum Siegeszeichen gemacht. Wir pflanzen es auf unsere Gräber, doch nicht, weil wir mit Zweifel hier finden bei Jesus, doch nicht, weil wir Resignation finden, doch nicht, weil da Entmutigung ist. Das Siegeszeichen Gottes, weil von diesem Kreuz Jesu Kraft ausgeht, weil dort ihr Leben neu wird, weil sie dort geheilt werden. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Das wollen wir rausbekommen, wie das mit diesem Wort ist, weil genau dieses Wort an dieser Stelle, an der Nahtstelle der Passionsgeschichte, so oft missbraucht und missdeutet wird. Es ist ein besonderes Leiden, das Jesus durchmacht. Das muss ich Ihnen zuerst erklären. Ein besonderes Leiden. Es gibt vielerlei Stufen des Leidens. Das ist immer schwierig, wenn man das werten will und wenn man gewisse Stufen macht. Einer, der jetzt Zahnweh hat, der wird nicht verstehen können, dass es etwas anderes gibt, was schlimmer ist. Denn das ist für ihn jetzt im Augenblick ja nicht auszuhalten. Leiden ist immer für uns an die Grenze des Tragbaren gehenden oder schon weit darüber hinaus. Enttäuschung, Lüge, Missbrauch von einem Menschen, was Menschen durchmachen an Leiden. Ich will das nie herunterspielen. Und wir fühlen mit all denen mit, auch über der Leidensgeschichte, die ins Leiden geführt wurden. Und doch möchte ich es wagen, zu sagen, dass es körperliches Leiden in sich verschiedene Stufen hat. Es gibt leichteres Leiden, es gibt schwereres körperliches Leiden. Aber wenn ich werden will, möchte ich sagen, das körperliche Leiden ist nicht das Schwerste. Noch schwerer als das körperliche Leiden scheint mir das seelische Leiden zu sein. Wenn Sie keinen frohen Gedanken mehr fassen können, wenn Sie nicht mehr lachen können, wenn die Last, die auf Ihnen liegt, nicht mehr weicht, wenn Sie sich bedrängt fühlen, wenn kein Sonnenstrahl Sie mehr berührt, wenn Sie sich wie in ein tiefes Brunnenloch hinuntergestürzt vorkommen, das ist Leiden in der tiefsten Form. Und doch gibt es noch ein Leiden, das tiefer ist. Denn Sie können auch noch in der seelischen Leidenszeit sagen mit Paul Gerhard, schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele. Warum liegst du Gott zum Spott in der Schwermutshöhle? Du darfst doch aufblicken und die Gnade Gottes fassen. Das allerschwerste Leiden, das es je geben kann, tiefer als alles seelische und körperliche Leiden, ist, wenn Gott die Türe vor uns zuschließt. Wie oft haben wir dieses unvergleichliche Bild von Jesus gehört, wie er es uns vor Augen gemalt hat, wie der verlorene Sohn der Lumpen, der aus dem Dreck kommt, heim nach Hause, auf einen Vater trifft, der ihm entgegenläuft und ihn in die Arme nimmt. Und wenn das nicht mehr gilt, wenn Gott vor uns zurückweicht, wenn er die Türe zuschlägt, wenn er die Türe abschließt, wenn er die Rollläden herunterlässt und sagt, nein, ich will dich nicht. Sagen Sie, wo gibt's denn so etwas? So etwas gibt's doch nicht. Gott, der so freundlich ist, der so gütig ist. Und die Bibel weiß um dieses, dass Gott als ein gerechter Gott Sünde richten muss. Und all das, was die Bibel über Hölle und Verdammnis sagt, spricht davon, dass Gott die Türe zuschließt, dass es ein Hinausgestoßen gibt und dass Gott verurteilen und verdammen muss. Nun haben Sie aber doch ganz recht, das ist für uns ein ganz neues Stück, das haben Sie noch nie durchgemacht. Selbst wenn Sie den Eindruck haben, Gott hätte sich von Ihnen zurückgezogen und sein Segen wäre von Ihnen gewichen. Kein Mensch geht über diese Welt, über dem das je jetzt schon geschehen wäre, dass Gott seine ganze Güte und Geduld von ihm weggewendet hätte. Denn über jedem Menschen gilt das bis zur letzten Minute seines Lebens. So du mich von ganzem Herzen suchen wirst, so will ich mich von dir finden lassen. Der Herr ist nahe denen, die ihn anrufen, dass Gott die nicht vergessen kann, die er haben will und die er sucht, dass Gottes Liebe mir nachgeht, Stunde um Stunde, Tag um Tag und mich sucht, trotz der Menge der Schuld über meinem Leben. Und darum sind wir heute oft so oberflächlich geworden und wir verstehen nicht mehr, was das ist, wenn Gott sich vor uns verschließt und uns von sich wegstößt. Nur einer hat es durchlitten. Das war Jesus.
Einer hat es vorweggenommen, was Hölle ist, was Verdammnis Gottes ist. Und Sie müssen Ihren Blick darauf hinrichten, den, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Da hat es Gott einmal dargestellt, welch ein furchtbares Verhängnis mit der Sünde angebrochen ist in der Welt. Für uns ist die Sünde ja immer nur ein kleiner Schaden, nur ein kleines Verfehlen. Und wir begreifen gar nicht, dass in diesem Augenblick Mächte in dieser Welt Raum greifen, die uns von Gott so trennen, dass es keine Brücke mehr gibt. Darum ist dieses Leiden Jesu einzigartig und besonders. Wenn Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Augenblick spricht Jesus, der nie einen Augenblick vom Vater getrennt war, der Nächte durchgewacht hat, um seinen Willen im Willen des Vaters ruhen zu lassen. Und der geht für uns in eine Tiefe, die wir gar nicht kennen und mit unseren Gedanken gar nicht begreifen können. Geht er für uns hinein, getrennt von Gott. Jesus, der so oft sagen konnte, ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Wie war das für ihn, plötzlich in diesen tiefen Abgrund hinunterzugehen? Tiefer als alles seelische Leiden, und das ist unvergleichlich mit all den politischen Leidenswegen, die heute Märtyrer gehen müssen. Das Leiden Jesu ist einzigartig und mit nichts zu vergleichen, mit keinem noch so schweren Weg, den ein Mensch gehen muss. Das Kreuz Jesu ist völlig einzigartig, weil er für uns die Frucht unserer Sünde trägt. Vater, lass sie meine Herrlichkeit sehen, hat Jesus einst gebetet. Lass doch die Menschen erkennen, wer ich bin. Vater, verkläre mich in der Klarheit, die ich bei dir habe. Und jetzt, nein, jetzt kommt das ganz andere. Jetzt stößt ihn Gott hinunter, da wo Sünde getragen werden muss. Mit der Sünde, mit dem Nein zum Willen Gottes in unserem Leben öffnet sich der ganze Ausfluss der dunklen Höllenwelt. Missgunst, Schwermut, Traurigkeit, Verlassensein, Ohnmacht. Und all das öffnet sich und ergießt sich und liegt in diesem Augenblick auf Jesus. Ich will Ihnen ein anderes Beispiel sagen, damit Sie es ein wenig erkennen, was Sünde ist. Wir sind sehr oberflächlich im Verständnis unserer Sünde. Auch als Christen werden wir sehr rasch abgestumpft. Wir gehen sehr leicht darüber hinweg. Wir sind in Sünden geboren, in Sünden aufgewachsen. Sünden, das ist unser Leben. Wie war es für die ersten Menschen, Adam und Eva? Sie wussten gar nicht, was sie taten. Und auf einmal liegt über ihrem Leben dieses Zerrissensein. Sie spüren, wir sind von Gott getrennt, wir können nicht mehr zu ihm. Die Tür ist zu, wir sind hinausgestoßen. Und in diesem Augenblick gibt es für Jesus keine Ermutigung. Kein Engel tröstet ihn. Kein göttlicher Trost kann ihn erreichen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn wir doch fühlen könnten über dem Leiden Jesu, welch eine furchtbare Not in unserem Leben mit der Sünde angebrochen hat. Und dass daraus die ganzen anderen Nöte kommen, die Trennung von Gott, das Geschiedensein, das Hoffnungslose, das Verzweifelte. Aber jetzt muss ich auch sagen, es ist auch ein ganz besonderes Schreien. Nicht nur das Leiden ist besonders, sondern auch das Schreien Jesu. Auch hier haben Menschen immer wieder gemeint, es sei ihr Schreien. Warum? Weil in unserer Welt so viel geschrien wird. Warum? Warum? Warum lässt das Gott zu? Warum geschieht so viel Böses? Warum muss ich so schwer leiden? Nicht? Jesus hat auch schon am Kreuz gerufen. Und wenn in unseren Tagen immer wieder so getan wird, als ob auch Jesus eben in seinem Glauben zerbrochen wäre, das ja nie Trost sein kann, auch nicht für den Zweifler, dann möchte ich dem widersprechen. Was tut denn Jesus in seinem Schrei? Er betet. Betet ein Zweifler? Psalmgebet? Lesen Sie den Psalm 22? Es ist der Anfang dieses Psalmes, der mit dem Lob Gottes endet. Vers um Vers heißt dann hinten, ich will dich preisen und rühmen in der Gemeinde. Dann sehen Sie gerade die Größe des Glaubens Jesu, der noch am Kreuz, als Gott ihn in die Tiefe der Hölle verstößt, vordringt und den Namen des Herrn anruft, wieder alles Gefühl, wieder alle Erfahrung. Ruf den Namen des Herrn an. Und wie wir es uns in unserer Psalmenreihe immer wieder so betont haben, mein Gott, was ist das für ein Siegesruf des Glaubens, der noch in der Hölle rufen kann, mein Gott, und Gottes Gnade fasst, wo äußerlich alles verloren scheint. Verstehen Sie, dass das Kreuz Triumph ist? Das hat auch nichts zu tun mit unseren schweren Leidenswegen. Da wird uns ein Weg gewiesen, heraus aus diesen dunklen Mächten, die uns umklammern, aus diesen furchtbaren Höllennöten, aus diesem Verlassensein von Gott. Rufe, rufe, schreie laut, so leidenschaftlich, wie es Jesus dort am Kreuz nur tun kann. Dieser Gebetsschrei, das was noch nie ein Mensch fertiggebracht hat, wieder alle Erfahrung, Gott bei seiner Liebe zu fassen und zu wissen, du kannst nicht von mir weichen. Und auch wenn heute in unseren Tagen viel Not sichtbar wird in unserem Leben, du darfst hindurchgreifen. Dein Gott, das hat dir Jesus deutlich gemacht. Du darfst sagen, mein Vater sogar zu ihm, nicht nur mein Gott und Vater, mein Herr und mein Gott, weil Jesus gelitten hat für mich. War denn Jesus in diesem Augenblick wirklich geschieden vom Vater? Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. War der Vater je Jesus näher als in diesem Augenblick? Hat nicht des Vaters ganzes Denken auf diese Stunde immer hingedacht und hingeplant, dass doch eine Erlösung geschaffen werde, dass Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe sich berühren in dem einen Jesus und in seinem Leiden. Das ist wahr, dass es verlassene Menschen in dieser Welt gibt. Aber der, der Jesus kennt, weiß, dass es von Gott keine Verlassenheit mehr gibt. Nie mehr, wer Jesus kennt. Darum will ich Sie bitten, auf dieses Warum noch zu hören. Warum? Warum? Was meint denn da Jesus? Warum hast du mich verlassen? Ist es die Frage des Ratlosen? Oder ist es diese Frage, die uns so viel Trost gibt? Es gibt doch nur eine Antwort. Für mich. Für mich. Jesus ging in die dunkelsten Orte. Er könnte mein Erretter nicht sein, wenn er nicht in die tiefsten Tiefen meiner Sünde hinuntergestiegen wäre. Es gibt keine Tiefe des Zornes Gottes, die Jesus nicht für mich ertragen hätte. Warum? Warum bin ich so verlassen? Für dich. Und nun kommen Sie doch heraus. Kommen Sie doch heraus. Und treten Sie den Anspruch der dunklen Mächte ab und sagen Sie, nein, nein, ich folge diesen Mächten nicht mehr. Und so sehr Sie auch mein Leben bedecken und mich traurig machen, Sie haben nicht mehr mich in Ihrer Hand. Ich gehöre dem, der mich erkauft hat, dem, der für mich gelitten hat, dem, der für mich in diese Tiefen hinabgestiegen ist. Ich verweigere den Anspruch allen anderen Mächten. Ich will Jesu Eigentum sein. Darum fordert das Kreuz Jesu jedes Mal neu zu einer Entscheidung heraus. Nicht nur in der Stunde unserer Bekehrung, sondern jeden Augenblick neu. Lebe dein Leben unter Jesus. Vor ihm, dass das Leiden Jesu nicht vergeblich war. Und dann vertraue. Vertraue dem Gott, der sogar seinen Sohn Jesus für dich dahingibt. So wichtig bist du ihm. Wer will jetzt noch verdammen? Christus ist hier. Wer will mich jetzt noch verklagen? Und selbst die dunkelsten Gedanken, die mich in meinem Gewissen beschleichen mögen, darf ich weglegen unter der Vergebung, die unter dem Kreuz Jesu mir erworben und geschenkt ist. Mein Gott darf ich rufen, mein Vater, dir gehöre ich. Und wie will ich weiter mit der Sünde leben, wo Jesus diese Sünde ans Licht gezogen hat? Hat es eine Sünde in Ihrem Leben gegeben, die Sie glücklich gemacht hat? Sagen Sie, gibt es eine Unreinheit, eine Lüge, einen Ehebruch, der Sie je glücklich machen kann? Der sie nur noch viel weiter von Gott trennt und von seiner Liebe, der sie in die Dunkelheit und in die Gottesferne hinausstößt. Wie können Christen denn, wie können wir denn immer wieder die Sünde verhätscheln? Wie können wir denn in Gottesdiensten drin sitzen und die Lieder singen, oh Haupt voll Blut und Wunden, und hinausgehen und festhalten an Bindungen, die Gott nicht will an mir, wo er doch mein Leben heiligt, wo er sie doch in Dienst ruft, dass sie sich öffnen, dass er in ihnen Wohnung machen kann. Wie können sie darin bleiben? Ein Ausleger hat gesagt, unser Spielen mit der Sünde sei dem gleich, wie wenn einer das Messer küsst, mit dem sein Bruder erstochen wurde. Das Folterwerkzeug, das Jesus in diese Tiefen gerissen hat, das ist meine Sünde, mit der ich spiele, an der ich hänge. Lass doch los. Werde doch frei unter dem Kreuz, Jesus. Sieh doch, wie Jesus in diese Tiefen ging, damit du heute heraustrittst aus den Bindungen. Und dass Gott in deinem Leben ganz neu Herr sein kann. Dass die Gottesherrschaft anbreche bei uns. Wie heute Morgen dieser Sonnenschein war, dachte ich, ich soll über das Kreuz Jesu predigen. Unsere Gedanken sind erfüllt, wie wir spazieren gehen und wie wir uns freuen aneinander. Wie sollen wir über die tiefste Leidensnot Jesu reden können? Ja, doch, das will Jesus bei Ihnen, dass Sie sich freuen können mit einer ganz neuen Freude über Ihrem Leben, an dieser Welt, an den Menschen, die Ihnen begegnen, weil Sie die Liebe Gottes gefunden haben und weil Gott sie angenommen hat, weil Gott ihre Schuld ausgestrichen hat und sie zu seinem Kind angenommen hat. Treten Sie heraus unter dem Kreuz Jesu in die große Befreiung hinein. Amen. Und nun singen wir vom Lied 61. Wenn meine Sünd mich kränken. Die Verse 1 bis 3.
du heiliger, ewiger Gott, auch über unserem Leben steht so viel, was uns von dir trennt, so viel Eigenes und Selbstgewähltes, was du doch zerbrechen und zerstören musst. Und darum bitten wir dich, Herr, reinige uns und heilige uns durch dein Blut. Wir wollen dir danken für das Opfer deines Sohnes. Und ich bitte, mach uns nun ganz frei von allem, was uns anhängt, beschwert und belastet, dass nichts mehr uns trennen kann von deiner Liebe und deiner Güte. Wollen dich jetzt auch bitten für alle Menschen, die durch schwere Not und durch tiefes Leiden hindurchgehen. Du als der Mann der Schmerzen kannst mitempfinden, aber du kannst auch zeigen, was allein Tragkraft bedeutet, wenn man sich dort, wenn Leib und Seele verschmachtet, in deiner mächtigen Hand und in deiner Barmherzigkeit bergen kann. So gib doch, dass in dieser Welt noch viele Menschen dein Heil erkennen und über deinem Kreuz den Ruf begreifen, dass du sie herauslösen willst aus allen Bindungen des Bösen und dass dein Kreuz frei macht, Altes bewältigt und neues Leben schenkt heute. So gib du der Predigt deines Evangeliums überall, wo es heute verkündigt wird, offene Türen und wirke du viel Frucht. Lass auch diese Passionswoche dazu dienen, dass viele Menschen neu dein Evangelium hören und zum Glauben an dich kommen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den 8. Vers vom Lied 61. Sie brauchen jetzt unseren neuen Notizenzettel. Leider ist es missgeschickt passiert, dass er zweifarbig ist. Es gibt eine gelbe und eine grüne Version. Aber den brauchen Sie. Also Sie brauchen nicht beide Farben, aber den Inhalt. Ich glaube, Nummer 48 ist es, wo bis Pfingsten unsere Gottesdienste und Veranstaltungen aufgezeichnet sind. Dann sind Sie über alles informiert, dass wir an Ostern doch einen zweiten Gottesdienst haben, aber nicht am Ostermontag und so weiter. Wir haben um 11.30 Uhr eine Orgelmusik, wo Herr Hirzel die Sonata Nummer 1 für Orgel von Felix Mendelssohn Bartholdy spielt. Ich möchte Sie zur Bibelwoche von Professor Peters einladen. Es ist ein besonderes Geschenk, dass dies möglich war. Er spricht ja sehr gut Deutsch, er ist ja, einer, der aus Russland stammt, aus einer Mennonitenfamilie, noch Geschwister leben drüben, zwei sind in der großen Stalin-Verfolgung ums Leben gekommen als bekennende Christen. Er hat ja hier einmal gepredigt und hat uns einen unvergesslichen Vortrag gehalten über die großen missionarischen Möglichkeiten, die wir noch haben, die wir nutzen können, wenn wir alle offenen Türen benutzen, was dort geschehen könnte auf der Welt. Er ist Missionswissenschaftler aus Dallas und zurzeit in Deutschland. Er wird von morgen bis Donnerstagabend um 19:30 eine richtige Bibelwoche halten. Bisschen mehr als Passionsandachten. Und ich habe die Frage an Sie, ob Sie so viel Zeit aufbringen, über dem Leiden und Sterben Jesu nachzudenken, was Erlösung bedeutet. Wir sind hier in der Kirche. Bringen Sie Ihre Bibel mit. Um 19:30 beginnen die Abende schon. Unser Opfer ist heute noch einmal für die Aktion, die wir in der Passionszeit mit Hilfe für Brüder begonnen haben. Evangelisches Fastenopfer, ein wenig auch im eigenen Verzicht und im Hergeben, daran denken, wie wir mithelfen können, dass das Evangelium von Jesus um die Welt läuft. Wir werden immer wieder gefragt, wir haben doch Brot für die Welt, es ist doch gut. Ja, wir haben uns mit Brot für die Welt abgesprochen. Das Problem ist, dass Brot für die Welt nur entwicklungspolitische Vorhaben betreut, entwicklungsmäßige Aufgaben, die die sozialen Verhältnisse der Menschen ändern. Und es war eine große Lücke in der Welt bei den geistlichen Vorhaben. Dort gibt es genügend, eine ganze Reihe, verschiedene, kleinere Hilfsfonds, das Gustav-Adolf-Werk und andere Aktionen, Kirchen helfen Kirchen. Aber es war ein großer Teil der Weltchristenheit ausgeschlossen, dass man ihnen hilft in der Ausübung ihres geistlichen Amtes. Dort, wo wir mithelfen können, dass das Evangelium läuft, bei der Ausbildung der einheimischen Prediger. Dass wir mithelfen bei der Schriftenherstellung. Hinten liegt dieses Blatt noch aus und wir danken für alle Opfer. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Herbert Lerm, kaufmännischer Angestellter, 80 Jahre, aus der Steinkopfstraße 80. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.